Ja, danke schön, dass ihr uns mit hineingenommen habt in die Anbetung Gottes. Schön, hier so zusammen zu sein, so konzentriert im Gottesdienst. Wir das doch öfter haben könnten. Ja, praktisch jeden Sonntag, oder? Trotz allem versuche ich uns jetzt mal zu entführen. Und zwar, stell dir einfach mal vor, du bist gerade umgezogen und suchst Anschluss in der neuen Stadt. Du hast gehört, da gibt's so einen Hobby-Stammtisch und du findest einen Termin und bist jetzt zum ersten Mal da. Okay, wo ich gerade am Mikro stehe, spiele ich jetzt mal den Vorsitzenden. Ich habe auch extra meine Hobby-Krawatte angelegt, damit euch das etwas leichter fällt. Also, Achtung, es geht los. Liebe Freunde, ich freue mich, dass wir uns heute Abend wieder einmal zu unserem beliebten Hobby-Stammtisch zusammenfinden können. Ein besonders herzliches Willkommen gilt unseren Gästen, vor allem denen, die heute das erste Mal bei uns sind. Möchte die Freude an unserem wundervollen Hobby uns alle miteinander verbinden und neuen Schwung geben. Bevor wir zum gemütlichen Teil unseres Abends übergehen, habe ich noch eine Ansage für alle. Lasst ab von aller Bosheit und Schlechtigkeit. Distanziert euch von allen Betrügereien. Lasst doch das scheinheilige Getue bleiben. Und nehmt Abstand von Neid und Missgunst. Alle üble Nachrede muss ebenfalls aufhören. Einen schönen Abend. Ja, und nun? Was denkst du so? Was reagiert da in dir? Etwa so, auweia? Wo bin ich denn hier reingeraten? Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Missgunst, Verleumdungen, das kann ja heiter werden. Da ist der Ausgang. Ich versuche mich mal unauffällig zu verkrümeln, oder? Du kannst natürlich auch ganz anders reagieren. Oh, das ist ja genau mein Thema. Mit meinen vielen bösen Gedanken, mit meiner Unaufrichtigkeit kämpfe ich schon so lange. Ständig kommt Neid in mir auf und vergiftet ganz schnell die Atmosphäre in allen möglichen Beziehungen. Mutig, dass die sowas hier offen ansprechen. Ich bin schon mal gespannt, wie die weiter damit umgehen. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Gibt auch andere Reaktionen, die ich mir vorstellen könnte, aber wir sind ja nicht im Hobby-Stammtisch. Kommt alle wieder herbei. Wir sind hier im Gottesdienst und haben das Thema, wie die Christen so sind. Naja, und weil wir das so gewohnt sind, lese ich uns mal ein paar Verse aus der Bibel vor, Neues Testament, manche wissen schon, was kommt. 1. Petrus 2, ab Vers 1 bis Vers 10. Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdungen. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes, Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, aber vor Gott ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Darum steht auch in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm, doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch da aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr sein Erbarmen gefunden. Wie die Christen so sind, die Warnung, die Mahnung am Anfang dient dazu, vorzubereiten, was in drei Bildern hier gesagt wird. Christen sind milchgierige Babys. Natürlich geht es um Milch, um Babynahrung im übertragenen Sinne. Und ja, den Christen wird gesagt, seid danach begierig. Das ist ja schon mal sehr eigenartig. Ich meine, wer schon mal so einen Säugling im Arm gehabt hat, dem braucht man nicht sagen, sei gierig. Der ist es, oder? Das ist ja eine ganz wichtige Funktion, dass das neugeborene Kind nach Muttermilch verlangt, anfängt zu saugen. Und es ist ein spannender Moment. Klappt das? Geht das? Und in der ersten Zeit, da guckt man bei so einem Kind, nimmt es tüchtig zu. Das Gewicht wird regelmäßig überprüft. Ist das passend? Läuft es hier? Ja, und neugeborene Christen haben auch so ein Verlangen, jedenfalls meistens. Sie möchten gerne mehr über Gott wissen. Sie möchten Jesus besser kennenlernen. Es interessiert sie, was in der Bibel steht und wie das alles zusammenhängt. Und wie kommt das in meinen Alltag? Wie kann diese gute Nachricht mein Leben prägen? Aber das ist gar nicht mal so automatisch. Nicht immer wie bei so einem neugeborenen Kind mit der Muttermilch. Manchmal lässt dieses Verlangen einfach auch nach. Oder man bekommt gar nicht mit, dass es da noch so viel zu erfahren und zu lernen gibt. Manche haben so einen schönen Moment, hurra, das mit Gott und Jesus ist ja ganz toll. Und dann verflüchtigt sich das ganz einfach, ja, weil sie wieder in ihrer alten Umgebung sind, wo es vielleicht kaum gläubige Menschen oder gar keine gibt, weil sie vielleicht in einem Alltag leben, in dem Gott bisher nicht vorkam und wo es schwer ist, ihn überhaupt reinzulassen, wenn man es nicht ganz bewusst macht und vielleicht keine Hilfe hat. Der Apostel Petrus wollte nicht nur mit Anfängern im Glauben sprechen. Er sagt, wir brauchen dieses Verlangen nach dem Wort Gottes und nach dieser Botschaft von Jesus die ganze Zeit. So wie man bei einem Kleinkind drauf aus ist, dass es wächst und gedeiht und stark wird, so brauchen wir das, weiter zu wachsen, stark zu werden, durchzuhalten. Es ist nicht nach ein paar Jahren und auch nicht nach 4 Jahren fertig. Fertig ist das erst, wenn wir da sind bei Jesus. Ich habe die Tage einen Pastor getroffen, der hat über eine ganz lange Zeit über das 3. Buch Mose gepredigt, immer und immer wieder. Und er war immer noch begeistert. Er hat sich richtig gefreut. Er sagt, das ist stark, was Gott sagt. Man muss sich da nicht einfach so dran gewöhnen und sagen, ach, kenne ich schon und oh, schon wieder Sonntag. Man kann auch wirklich Nahrung aufnehmen, gestärkt werden und sich so richtig darüber freuen. Christen sind milchgierige Babys, verlangend nach der unverfälschten geistlichen Nahrung. Das ist logisch, das ist passend, das ist sinngemäß. Aber es kommt darauf an, dass es unverfälscht bleibt. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, in einer Zeit, wo ich mich für Babynahrung überhaupt nicht interessiert habe, gab es mal einen Skandal bei einem großen Hersteller. Da war irgendwas in der Babynahrung nicht so wirklich gesund und es gab einen Riesenaufschrei und Alarm. Leider gibt es kein amtliches Prüfsiegel für gute geistliche Nahrung. Die muss man schon erkennen, einerseits durch Erfahrung und andererseits dadurch, dass der Heilige Geist einem hilft, zu merken, ob das stimmig ist. Es kommt häufig zu so einer Verdünnung, nach dem Motto, die Bibel ist gut und schön, aber die sagt ja nicht alles. Du musst auch eine bestimmte Art von Erklärung haben, damit du was damit anfangen kannst. Du musst dich auf bestimmte Autoritäten verlassen. Oder der Anspruch Jesu wird verdünnt. Es ist wunderbar, dass er einem so helfen kann und was er einem so sagen kann an Ermutigung und Ausrichtung und Anleitung ist alles ganz toll. Aber ist er wirklich der Einzige? Wird mein Leben daran hängen, wie ich zu ihm stehe? Und ist das wohl tatsächlich für jeden Menschen gültig? Es wird verdünnt, der Absolutheitsanspruch, wie man das fachmännisch nennt, wird in Frage gestellt. Manchmal wird es einfach auch vermischt mit ganz anderem. Das Evangelium mit Leistungsgedanken. Also wenn du Gott gefallen willst, dann musst du aber auch. Mit Gedanken des Vergleichs. Oh, so gut wie die anderen, so stark bin ich nicht. Oder andersrum, wenn ich mich mit der vergleiche, dann kann ich ja zufrieden sein mit mir. Vergleichsdenken, Leistungsdenken, Wunschdenken. Wenn ich nur richtig glaube, dann wird am Ende das bei meinem Leben rauskommen, was ich haben will. Ich werde gesund sein. Ich werde durch alle Schwierigkeiten glatt durchgehen. Ich werde lächeln. Ich werde stark sein. Ich werde. Die Gemeinschaft wird nie strapaziert. Die Gemeinde ist immer nur toll. Oder wenn wir uns so und so verhalten, dann wird, und wenn wir genug beten und wenn wir dies und das tun. Es kommt schnell zu Vermischungen, zu Verwechslungen. Eigentlich sind die auch schon bei uns angelegt, weil das alte Wesen sein Recht fordert. Wenn ich ein ehrgeiziger Mensch bin, dann werde ich halt auch in meinem Glauben ehrgeizig sein. Wenn ich einer bin, der sich lieber aus allem raushält, um keinen Ärger zu kriegen, dann werde ich mich auch in meinem Glauben aus allem raushalten. Bevor ich irgendwo zu Stellung nehme oder mich auf eine Meinung festlege, viel zu kompliziert. Durch die Botschaft von Jesus hat ein neues Leben angefangen. Durch das, was wir aus der Bibel haben, was andere an uns herangebracht haben, sind wir zum Leben erweckt worden. Und genau diese Botschaft brauchen wir auch, um im Leben zu bleiben und durchzuhalten. Und darum sagt der Apostel Petrus hier: Seid genauso begierig, achtet drauf, dass das bei euch erhalten bleibt. Es gibt sie, diese vernünftige Nahrung. Auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen und alten Wünschen entspricht. Wie die Christen so sind. Petrus gebraucht hier ein weiteres Bild und spricht von lebendigen Steinen. Steine im Haus Gottes. Und da legt er die Aufmerksamkeit zunächst auf den einen lebendigen Stein, Jesus Christus. Und er macht uns gleich vor, wie das geht, begierig zu sein nach der vernünftigen Milch. Er beruft sich auf Jesaja 28, aus Psalm 118 und Jesaja 8. Er holt das aus der Schrift raus. Jesus Christus ist dieser Grundstein, den Gott gelegt hat. Und er hat es von Jesus auch selber gehört, weil er hat das von sich gesagt. Ich bin dieser Baustein. Die Bauleute wollten ihn nicht haben. Aber nach diesem Stein richtet sich alles. Der Glaube an Jesus, die Gemeinschaft mit ihm, die macht lebendig. Und auch wenn alle anderen dagegen sprechen, du kannst dieses Leben in dir selber spüren. Gott hat sich zu seinem Sohn gestellt. Er hat ihn dazu bestimmt, dass er der Christus, dass er der Retter ist. Und da können sich auch selbst die hohen Priester auf den Kopf stellen. Da können sich alle Theologen, alle Wissenschaftler, alle, die was sagen möchten, zusammentun und sich einig werden und dagegen reden. Gott hat ein für alle Mal festgesetzt, das ist mein Christus. Und eine Millionen- und Milliardenmehrheit kann nichts daran ändern. Das ist nicht einfach ein starrsinniger Trotz. Nach dem Motto, macht doch alle, was ihr wollt, ich halt an meinem Glauben fest. Es ist Lebendigkeit. Die Gemeinde Gottes ist ein heiliger Bau. Er selber ist da drin anwesend. Zusammen sind wir sein Tempel. Lasst euch aufbauen, oder man kann auch übersetzen, baut euch selber auf. Das ist nicht einfach nur passiv, ich lasse was mit mir machen, dann wird das schon, sondern ich bin lebendig. Ich habe einen Glauben, von dem ich selber überzeugt bin und ich lasse mich einsetzen, ich bringe mich ein in der Gemeinde. Ich muss da nicht hingeschleift, hingedrängelt und geschoben werden, sondern ich bin da, weil Gott mich ruft. Lebendigkeit heißt ja auch, ich kann hören, ich kann verstehen, ich kann darauf eingehen, ich kann was damit machen. Lasst euch aufbauen, seid solche lebendigen Steine. Für die Welt ist er der Verworfene. Die will Jesus nicht haben. Für euch, für uns ist er kostbar. Das Beste, das Wichtigste, was wir im Leben haben können. Das Einzige, was wir wirklich brauchen. Wir lassen mal einmal alles hier, um zu ihm zu gehen. Seht euch selber als diese lebendigen Steine, denn das macht unser Christsein aus. Ihr seid eine königliche Priesterschaft und Gottes Volk. Ja, der Petrus, der scheint hier zu denken, jetzt bin ich einmal dabei, jetzt setze ich noch mal einen drauf. Priester. Priester kann man nur werden, wenn man ein Levit ist aus der Sippe Aarons. Man muss ein bestimmtes Alter haben, mit 50 ist Schluss. Man muss körperlich top gesund und unversehrt sein und einen sehr strengen, heiligen Lebenswandel führen. Sonst ist Essig mit Priester. Petrus, Apostel Nummer 1 von Jesus eingesetzt, der hatte keinerlei Voraussetzung, Priester zu sein, nach dem, was im Alten Testament steht. Aber Jesus hat ihn genommen und der sagt jetzt, ihr alle seid Priester. Egal, wo ihr herkommt, egal, wo ihr herstammt, egal, was für eine Geschichte ihr habt, was alles so hinter euch liegt und was ihr für Persönlichkeiten seid. Ihr seid ein heiliges Priestertum, eine königliche Priesterschaft, weil Gott das so sagt. Er hat euch selber eingesetzt und durch seinen Heiligen Geist dazu befähigt. Ihr müsst noch nicht mal Juden sein. Wenn ihr von ganz weit draußen und sonst woher kommt, Gottes Setzung gilt. Wozu? Um Spaß zu haben? Hobby-Stammtisch? Nein, um Gott die Ehre zu geben. Das ist der Sinn dieser ganzen Unternehmung. Nicht nur, dass wir uns ein bisschen besser fühlen, dass wir ein bisschen mehr wissen, dass wir Hilfe für unser Leben haben. Die Ehre Gottes ist das Allerwichtigste. Und diese geistlichen Opfer, die bestehen natürlich nicht in Tieren, die geschlachtet werden, sondern im Lob Gottes. Wenn du fröhlich aus deinem Herzen singst und sei es noch so verkehrt, wenn es zum Lob Gottes ist, es ist ein geistliches Opfer. Wenn du vor anderen Menschen dich zu Jesus bekennst und sagst, ich glaube an den, ich glaube an sein Wort, ich glaube, das gilt, danach richte ich mich, dann ist das so ein geistliches Opfer. Wir können im Hebräerbrief nachlesen, da steht auch, wenn du mit anderen teilst, wenn du dich für andere einsetzt, wenn du das um Gottes Willen tust, dann ist das ein geistliches Opfer. Wenn du dich da einsetzt. Es gibt ein geistliches Opfer, das ist so ein bisschen eigenartig. Das lesen wir schon im Alten Testament, Psalm 51. Da sagt der David, als er so Gott seine ganze schmutzige Sündenlast hinklatscht, ein zerbrochenes, ein gedemütigtes Herz wirst du nicht verwerfen. Das ist ein Opfer, das Gott gefällt, wenn ich so komme, wie ich bin, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld. Geistliches Opfer, mich dazu zu stellen. Ja, geistliches Opfer ist möglicherweise alles. Wir haben das vorhin so schön gesungen, ich gehöre dir. Das sagt eigentlich jeder Christ, ich habe mein Leben als Opfer geweiht, meine ganze Existenz. Ob das jetzt beim Zähneputzen, Kuchen backen oder sonst was ist. Geistliches Opfer. Opfer, die Gott gefallen, die er annimmt. Nicht als Voraussetzung, du musst das und das tun damit, sondern weil du gemerkt hast, wie gut er ist. Darum stellst du dich zu ihm. Weil du entdeckt hast, was Gott alles für dich über hat und wie gut dir das tut. Weil du ein Verlangen hast, Gott die Ehre zu geben. Darum tust du diese Dinge. Opfer hat nichts mit Verlust zu tun. Mit schmerzlich und ach, lieber nicht. Es ist wirklich aus freien Stücken. Ja, und Gottes Volk, oh, da kann man lange drüber diskutieren, wie ist das jetzt mit Israel und sind die Gottes Volk, ist die Gemeinde stattdessen Gottes Volk, ist alles Gottes Volk, wie ist denn das gemeint und zu verstehen? Petrus nimmt wieder Bezug aufs Alte Testament, Prophet Hosea, 2. Kapitel. Der Mann hatte ja eine mega Aufgabe, musste eine äußerst zweifelhafte Frau heiraten und seinen Kindern eigenartige Namen geben. Ein Kind hieß nicht mein Volk, sehr schön, und das andere kein Erbarmen. Na, uns fallen zum Glück andere Namen ein, aber der Hosea musste das so machen und musste damit verkündigen, ihr beruft euch drauf, Gottes Volk zu sein. Aber wer Gottes Volk ist, das bestimmt er. Und wir erfahren das hier im Neuen Testament. Wer immer an Jesus glaubt, gehört zu diesem Volk. Und das ist eine heilige Gemeinschaft, als Jude und als Nicht-Jude vereint im Glauben an Jesus. Ein Volk, das miteinander Gott feiert, das ihn nicht mehr verleugnet mit verdrehtem Verhalten, sondern dass Gott wirklich die Ehre gibt. Ihr seid aus der Finsternis rausgekommen, rein in sein Licht. Was diese Finsternis bedeutet, das haben die Leute damals deutlicher vor Augen gehabt als wir heute. Ein Leben ohne Gott, in ständiger Angst, im Aberglauben, in Unsicherheit, in selbstkonstruierten Religionen, in Sehnsucht und Verzweiflung und immer neuer Enttäuschung, in lauter leeren Worthülsen und was Menschen alle so auf die Wege bringen können und doch zu wissen, das ist es nicht. Reiche, die im Blutrausch entstehen und auch im Blutrausch zerfallen und wieder neu aufkommen. Finsternis. Für uns ist das manchmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber die Finsternis wird auch wieder weiter zunehmen und vielleicht merkt dann mancher wieder, was das eigentlich bedeutet. Zu Jesus zum Licht gekommen zu sein und Aussicht zu haben darauf, dass er kommt und wirklich alles neu macht. Ja, wie Christen so sind, Sie kennen das Alte, das Gewesene und Sie haben ein neues Wesen und ein neues Ziel vor Augen. Ich hoffe, dass eins dieser Bilder, eins dieser Aussprüche bei dir haften bleibt und du merkst, ja, da muss ich drauf Acht geben oder so will ich mich neu sehen im Licht des Wortes Gottes. Gut, dass wir auch nach so langer Zeit immer noch Worte eines Mannes haben, den Jesus als Apostel eingesetzt hat. So, jetzt bin ich mal ein bisschen still. Wir schweigen die ganze Zeit sowieso vor Gott und möchte hier Raum geben zum innerlichen, stillen Gebet und dann mit einem Gebet abschließen.